Vis-à-vis.
Hallo Silvio Kroll.
Ja, hallo.
Wie fühlt sich ein Turner, der 60 geworden ist? Knackt's schon ordentlich im Gebälk?
Ja, auch 60 war nochmal so eine Marke. Also ich bin ja sonst nicht so der aufs Alter guckt. Aber sportlich werde ich immer dabei bleiben und ich turne noch, aber eben auf einem ganz einfachen Niveau.
Also den Krollsprung, den werden Sie nicht mehr hinkriegen. Das war was genau?
Ja, der Krollsprung, das war ein Überschlag, Salto vorwärts gehockt mit 1,5 Längsachsendrehung. Den habe ich so in den 80er Jahren mit kreiert. Ich muss dazu sagen, wir haben mit mehreren Aktiven in unserer Trainingsgruppe das geübt. Also auch mein Kollege Jens Fischer war da dran. Mir wurde der Sprung zugeschrieben, weil ich eben mit ihm international erfolgreich war. Aber es war ein Produkt von einer Teamarbeit und die hat mich ja mein ganzes Leben geprägt.
Also den kriegen Sie nicht mehr hin, aber was würden Sie noch hinkriegen am Pferd, am Boden, am Reck?
Naja, Flanken kriege ich noch hin am Pferd, am Boden, Salto vorwärts, rückwärts, Rondat. Flickflack wird schon schwieriger, also da zieht es ganz schön im Bauch und der Rücken tut weh. Ja, das muss ich vorsichtig sein, weil im Kopf ist vieles möglich und wenn ich mal träume von der Turnerei, dann geht noch vieles, aber in der Praxis sieht es da anders aus. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten, aber es macht trotzdem Spaß.
Der Krollsprung, der reichte 1988 zu Silber oder besser gesagt fast zu Gold, das waren irgendwie 0,0 und hast nicht gehört, Punkte, die zu Gold fehlten. 4 Jahre später in Barcelona war es dann mit dem gleichen Sprung wohl nur noch Platz 6. Wo würden Sie heute mit diesem Sprung landen?
Er wird noch geturnt, ja, auf Position zwischen 40 und 50. Der Welt, aber das war es dann auch.
Wo geht die Entwicklung im Turnen hin? Höher, schneller, weiter, hat ja auch irgendwann ein physisches Ende.
Ja, da staune ich selber. Es gab ja auch zwischendurch Entwicklungen. Also wir turnten ja noch mit einem Pflichtprogramm. Da war man ja im Training angehalten, noch sehr diszipliniert an Ausführungen zu feilen. Also Pflicht war sehr intensiv, sehr prägend. Die Geräte haben sich verändert und die Turner lassen sich jetzt immer wieder was einfallen. Die kombinieren Elemente, turnen mehrfach, dreifach Saltos am Boden und so weiter. Also es gibt scheinbar kein Ende. Es hängt ja auch von den Persönlichkeiten ab. Ich bin immer wieder überrascht, was dann die Athleten zaubern.
Sie selbst haben mit 6 mit dem Turnen angefangen. Ab 1975 waren Sie dann an der Kinder- und Jugendsportschule in Cottbus. Wie prägend war die Zeit für Sie, auch für das spätere Leben?
Sehr prägend. Ich bin ja aus meinem familiären Umfeld raus, bin nach Cottbus gegangen, war dann einer von 12 Jungs in der Sportschulklasse. Habe an der Sportschule in Cottbus, die jetzt hier Lausitzer Sportschule, mein Abitur gemacht und musste mich da durchsetzen. Also ich musste im Team zusammen spielen, musste mich unterordnen, musste mich beweisen. Also mich hat es sehr geformt.
In Cottbus waren damals die Turnjungs, in Frankfurt-Oder waren die Turnmädchen. Ich konnte das damals hier in Frankfurt-Oder beobachten und es gibt auch Zeitzeugenberichte dazu. Das war alles andere als fein, wenn da weinende Kinder Stadionrunde um Stadionrunde gerannt sind in dicken Anzügen, ihnen das Essen gekürzt wurde, sie mit dem Begriff Fett gemobbt wurden. Ist Ihnen Ähnliches in Cottbus passiert?
Beim Jungs- und Männerturnen fiel mir das nicht auf. Wir hatten da eigentlich einen offenen Umgang. Da war ich froh. Von den Mädels haben wir in den gemeinsamen Trainingslagern und Lehrgängen und Vorbereitungen in Chiembaum es mitbekommen, wie Trainer dann auch ja, ihre Anforderungen durchgedrückt haben. Wir waren dann so eine Lions-Gemeinschaft. Also wir haben versucht, die Mädels aufzufangen und auch zuzuhören, denen auch den Rücken zu stärken. Aber es war schon hart. Also als Turnerin war nicht ohne.
Gibt es da noch was aufzuarbeiten?
Naja, ich bin ja nach meiner Laufbahn in verschiedensten ehrenamtlichen Funktionen gewesen. War ja auch 8 Jahre im Präsidium des Deutschen Turnerbundes. Es gab ja auch wieder jüngst die Diskussion und immer noch um den Umgang von Trainern, Trainerinnen mit den Athleten und dann immer insbesondere mit dem Frauenturnen. Also wir müssen es schaffen, dass wir auch den Trainern den Rücken stärken, sie flankieren, sie auch dann kritisieren, wenn es nicht so läuft. Und das ist ein Vorgang, der noch nicht abgeschlossen ist. Aber die Diskussion gibt's immer noch.
Inforadio, das Gespräch heute mit Turnlegende Silvio Kroll. Wenn man auf ihre Karriere blickt, ist man schnell im Jahr 1984. Es war das Jahr des Boykotts der Olympischen Spiele in Los Angeles. Sie selbst waren damals 19, also im besten Turnalter. Wie sehr haben Sie sich über den Boykott der sozialistischen Staaten damals geärgert?
Also in meiner aktiven Zeit habe ich das irgendwie weggedrängt, weil ich dachte, naja gut, ich bin noch jung, ich schaffe die nächsten Olympischen Spiele auch. habe aber mitbekommen, wir waren ja auch in Chiemgau mit anderen zusammen, auch mit meinem Turnkamerad Roland Brückner, der sich nochmal explizit auf 84 vorbereitet hat. Oder Waldemar Schepinski war ja dann auch vor Ort in Chiemgau. Also für die älteren Athleten war es natürlich ein Hammer. Ja, mit einem zunehmenden Alter vermisse ich das schon. Ja. Und ich meine, ich habe dann, wenn ich mal so Zeitungen lese, dass ich jetzt so anerkannter Olympiasieger war 1984, ja, ist das schon ja, komisch. Und ich hätte mich gern dem Wettkampf gestellt. Wir hatten Ersatzwettkämpfe, aber das kann ich in meiner Vita nicht wiederholen.
Ein Jahr später war dann Ihr erfolgreichstes Jahr. Mehrere Welt- und Europameistertitel haben Sie damals geholt. Wollten Sie damals dann es allen nochmal zeigen?
Naja, es war natürlich dann schon auch ein bisschen Druck auf dem Kessel, nachdem sie mich so als Pseudo-Olympiasieger 84 anerkannt haben und gesagt haben, also wenn du jetzt bei Olympia wärst, es wurden ja Videovergleiche gemacht, die hinken natürlich immer ein bisschen. Und dann sagten sie mir, okay, du hättest jetzt 84 in L.A. gewonnen. Ja, schön, konnte ich mir auch nichts davon kaufen. Aber dann war natürlich dann auch der Druck hoch, dass man diese Anerkennung auch belegt bei nachfolgenden Wettkämpfen. Und da war 85 für mich dann schon ist wichtig. Ich muss erfolgreich sein. Also ich muss das auch nicht, dass es eine Eintagsfliege war. Und von daher waren die Wettkämpfe dann schon sehr, sehr wichtig.
So, nun machen wir mal einen Sprung. Nach der Wende kam dann irgendwann der sportliche Abschied. Dem Turnen oder besser gesagt dem Sport sind Sie bis heute treu geblieben. Hat Sie nichts anderes gereizt?
Ja, schon. Aber in Cottbus in Studienmöglichkeiten einzusteigen, waren limitiert. Dann habe ich mich dazu entschieden, ich fange ein Sportstudium an. Da gab es ja auch diese DHFK, also von Deutschen Hochschule für Körper, Kultur und Sport, die Außenstellen. Das war ganz praktisch. Da konnte ich eigentlich Vollgas weiter trainieren. Und im Nachhinein sage ich, ich finde es gar nicht so schlecht, dass auch ehemalige Leistungssportler im Sport weiter tätig sind und dann auch wissen, wovon sie sprechen und ihre Erfahrung mit einbringen. Und das ist bei mir dann auch so passiert.
Sie sind nach verschiedenen Stationen seit 2009 am Olympiastützpunkt Brandenburg. Was genau machen Sie?
Na, ich bin dort tätig als Koordinator Trainingswissenschaft und Bundesstützpunkte. Ich kümmere mich um unsere Schwerpunktsportarten und da geht es um Abläufe, es geht um Sichtungen, es geht um Anforderungen, die Sportler brauchen. Also, dass der Motor des Leistungssportes am Standort in Frankfurt oder auch weiterläuft, das ist ein Teil meiner Tätigkeit.
Was können Sie dem Nachwuchs weitergeben? Was hat sich im Vergleich zu Ihrer aktiven Zeit nicht geändert? Was ist gleich geblieben an Werten?
Also gleich blieb die Begeisterung für den Sport. Also dass man in der Sportart, in der man angefangen hat, dass man die gern machen will. Dass man sich freut, wenn man jetzt einen Kampf gewonnen hat oder in meiner Sportart, wenn man den Handstand stehen kann. Also man muss es annehmen, man muss sich da auch messen wollen. Man muss auch Niederlagen einstecken können, wenn es mal nicht so geklappt hat oder wenn der blaue Fleck wehtut. Also das hat sich nicht geändert und die Kinder suchen wir, die das wollen.
Braucht der Sportnachwuchs von heute eine andere Motivation als der Sportnachwuchs zu Ihrer Zeit? Wenn ich mich so recht dran erinnere, war es so das große Ziel, man kann rechtzeitig mal in den Westen fahren. Das war natürlich auch eine Motivation damals, die ist weggefallen. Welche Motivation braucht der Nachwuchs heute?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ja, für uns oder für mich war das nicht in den ersten Jahren, weil das war ja ganz weit weg. Da hätte ich auch nicht davon träumen können, dass ich mal zu den Junioren-Europameisterschaften in die Türkei fliege. Also das war ja dann schon für mich eine halbe Weltreise. Ja, heute ist es anders. Heute sagen die Kinder teilweise Training ab, weil sie mit ihren Eltern zum Skiurlaub in den Alpen sind oder zum Baden auf den Malediven. Ich finde das schön, dass das möglich ist. Aber wir müssen für den Sport andere Dinge finden, dass wir die Kinder binden, dass sie dann auch mal dann sagen, nee, ich fahre nicht mit euch Ski, weil ich habe einen wichtigen Wettkampf. Aber daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Wie kriege ich die Motivation hin?
Das ist das eine, die Motivation. Das andere ist sozusagen, wie sind wir aufgestellt im Sport? Und Sie sagen, Sie sind Koordinator Bundesstützpunkte. Sind wir für die Zukunft gut gerüstet, um in Frankfurt oder olympisches Edelmetall wieder zu haben?
Oh, das ist natürlich eine prognostische Frage. Also ich würde mir wünschen, ja. Wir hatten jetzt bei den letzten Olympischen Spielen mit vier Startern aus Frankfurt-Oder eine deutliche Steigerung in den Starts. Also es geht immer noch, es ist möglich. Wir haben die Athleten, wir müssen sie begleiten, wir müssen sie fördern und das ist mein Job mit den Trainern, mit dem Team, was wir haben, mit unserer Führung, denke ich, kriegen wir das auch hin.
Wir kommen mal zum Kunstturnen. Nach den Erfolgen der DDR-Turnstars gab es im vereinten Deutschland zwar auch immer wieder internationale Erfolge und herausragende Persönlichkeiten, wie Fabian Hambüchen zum Beispiel. Dennoch ist die Breite derer, die ganz oben mitmachen können, lange nicht mehr vorhanden. Woran liegt das und wie könnte man zurückkehren zu alter internationaler Stärke?
Wir haben Zentren. Wir konzentrieren da auch die Athleten und auch die besten Trainer und das Know-how. Aber es sind wenige. Das Team dahinter ist schon stark, aber hat jetzt nicht das Potenzial. Und ja, das ist ein Prozess, dass wir in den Zentren immer wieder Talente bündeln. Aber das sind jetzt nicht Hunderte, das sind jetzt Einzelne. Und ja, wir sind froh, dass wir sie haben, aber es könnten natürlich auch mehr sein.
Von Andreas Wecker hat man im letzten Jahr gelesen, dass er seine Olympiamedaillen verkauft hat, weil er Geld brauchte. Wo bewahren Sie Ihre Schätze auf?
Ich habe jetzt keinen Devotionalienschrank zu Hause, wo ich jetzt sage, du, ich gucke mir das dann an. Aber es ist schon die Olympiamedaille, die habe ich sichtbar. Da kann ich dann mal auch raufschielen. Also das bleibt etwas Besonderes. Ansonsten gehe ich damit relativ entspannt um.
Wann holen Sie die Medaillen mal raus?
Selten. Meinen Kindern hatte ich es, ja, die kennen das, vielleicht die Enkel. Also wir haben jetzt einen Enkel, der guckte sich dann auch mal von Opa dann die Videos an und macht jetzt mal selber schon mal Dinge nach. Vielleicht ist die nächste Generation dann mal, wo sagt, Mensch, das hat dann noch einen anderen historischen Wert und Hintergrund. Na, mal schauen. Also ich bin da für alles offen.
Silvio Kroll, Weltmeister, Olympiazweiter und immer noch im Turnen aktiv. Ich danke Ihnen für das ausführliche Gespräch.
Ja, gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.